Ja, herzlich willkommen zum Rechenzentrum der Zukunft. Mein Name ist Bernhard Zimmermann. Ich bin für den Vertrieb der Infrastrukturlösungen bei Microsoft verantwortlich und stehe unseren Großkunden im Bereich Rechenzentrum Beratung zur Seite. Unterstützt werde ich heute durch meinen Kollegen
Peter Forster von der BSIT. Bin Senior Consultant und technischer Implementierer von System Center Lösungen.
Gut, starten wir mal mit einem kleinen Einblick in die aktuellen IT-Trends. Also die IT an sich befindet sich ja derzeit in einer Transformation. Das heißt, das Thema Cloud Computing ist allgegenwärtig. Angefangen von der Private Cloud, sprich die Cloud, die im eigenen Rechenzentrum betrieben wird, bis hin zur Public Cloud und das Ganze dann natürlich in einer sogenannten Hybrid Cloud, wenn wir beide Welten gemeinsam nutzen möchten. Also diese Entwicklung von Cloud Computing bedingt natürlich auch Änderungen in der Applikationsarchitektur. Das heißt, hier werden neue Szenarien möglich. Ich denke zum Beispiel nur, wenn ich jetzt ein neues Webservice an den Start bringen möchte, könnte ich mir zum Beispiel überlegen, die Webserver direkt in einer Public Cloud zu hosten, zum Beispiel in einem Microsoft-Rechenzentrum, das global verfügbar ist und wo wir hier entsprechende Latenzzeiten auch sicherstellen können. Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich überlegen, die Datenbank-Server bei mir zu hosten. Das heißt, den betreibe ich dann in meiner Private Cloud und dann habe ich hier ein Szenario, wo ich beide Welten verwende, in der sogenannten Hybrid Cloud. Ein weiterer Trend ist natürlich das Thema Consumerization of IT. Der Zugriff der Mitarbeiter, der Consumer unter Umständen, passiert jetzt nicht mehr nur durch unternehmenseigene Geräte, sondern viele Mitarbeiter möchten natürlich auch ihre Privatgeräte mitnutzen. Sei es jetzt Smartphone, sei es Tablet-Systeme. Und genau diesem Trend müssen wir auch im Cloud Computing Rechnung tragen, dass hier natürlich auch der Zugriff auf diese Daten auch gesichert passiert. Da sind wir auch schon beim vierten großen Trend, den ich hier nur kurz erwähnen möchte, dem Thema Daten, also nicht nur der Datenschutz, sprich der gesicherte Zugang zu diesen Daten, sondern auch das Thema Datenexplosion. Also wir sehen derzeit, dass der Speicherbedarf oder der Speicherplatzbedarf derzeit jährlich im zweistelligen Prozentbereich wächst. Das heißt, auch das Thema Storage ist ein wesentliches Thema, das wir im Bereich IT-Trends uns anschauen müssen. Um diesen neuen Anforderungen Rechnung zu tragen, gilt es natürlich, die eigenen Ressourcen bestmöglich auszunutzen, im Idealfall zu poolen. Das heißt, wir wollen hier Rechenleistung, Compute-Leistung entsprechend in Pools verwalten und den Applikationen zur Verfügung stellen. Wir wollen Storage poolen und wir wollen natürlich auch die ganzen Netzwerkressourcen in Pools betreiben und dann je nach Bedarf hier verwenden. Um einmal das Thema Cloud Computing ein bisschen zu hinterleuchten, habe ich eine österreichische Studie mitgenommen. Das heißt, mal einen Überblick zu geben, wie sieht eigentlich Österreich das Thema Cloud Computing. Also in dem Fall war es die IDC, die hier das Cloud Survey im November 2012 durchgeführt hat. Hier wurden über 130 CIOs in Österreich befragt, aus dem öffentlichen Bereich als auch aus dem privatwirtschaftlichen Bereich. Und ich möchte hier mal zeigen, was so die Gedanken oder die aktuelle Entwicklung im Bereich Cloud Computing in Österreich ist. Der erste Punkt war, der CIOs wurden gefragt, wie zweckmäßig befinden sie eigentlich die Auslagerung von Teilen der Infrastruktur in Cloud-Szenarien. Und das Interessante dabei ist, dass bereits fast die Hälfte, nämlich 48,5% der befragten CIOs, das als zweckmäßig erachten. Das heißt, das Thema Cloud Computing ist nicht mehr ein Trend oder ein Markthype, den wir hier sehen, sondern das ist bereits Realität und unsere CIOs denken aktiv darüber nach und haben bereits Szenarien entsprechend hier im Kopf. Um einmal zu hinterleuchten, was sind eigentlich so die wichtigsten Argumente für Cloud Computing oder die für eine Auslagerung sprechen. Interessanterweise, der größte Bereich, also 38,6%, haben gesagt, sie möchten genau nur für die Leistung bezahlen, die sie wirklich konsumieren. Das heißt, hier ist auch sehr stark der finanztechnische Aspekt gegeben. Das zweite große Argument oder wichtigste Argument war das Thema zusätzliche Rechenleistung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel drauf komme, ich habe hier ein neues Service, also ich denke zum Beispiel an einen Spritpreisrechner, der da vor 2 Jahren ungefähr gelauncht worden ist. Da wurde ein riesiger Marketing-Hype auch natürlich von der Presse hier generiert, dass man hier Spritpreise vergleichen kann. Und was im ersten Schritt passiert ist, jeder wollte natürlich, sobald es gelauncht war, wollte auf diese Seite zugreifen, wollte schauen, wo er jetzt in seiner Umgebung den günstigsten Sprit bekommen kann. Und genau zu dem Zeitpunkt ist das System in die Knie gegangen, weil es natürlich nicht für diese Spitzenlast ausgelegt war. Es hat dann mehrere Tage gedauert, bis hier Hardware beschafft worden ist, bis letztendlich der Service wieder online war. Und genau solche Szenarien kann man mit Cloud Computing verhindern, weil hier kann ich gezielt kurzzeitig weitere Ressourcen zur Verfügung stellen, große Ressourcen zur Verfügung stellen, um solche Spitzenlasten auch letztendlich dann abzudecken. Ja, und das dritte große wichtige Argument war das Thema CAPEX und OPEX. Das heißt, hier möchte man einfach von den Investitionskosten Richtung klassische operative Kosten kommen. Ein klassisches Finanzthema. Und da hilft natürlich auch Cloud Computing, um solche Modelle hier finanztechnisch abzubilden. Schauen wir uns vielleicht einmal die Nutzung in Österreich an von Cloud Computing. Also ich habe hier mal gegenübergestellt die Private Cloud, sprich die Cloud in meinem eigenen Rechenzentrum, und die Public Cloud, die ich zum Beispiel bei einer Microsoft konsumieren kann. Interessanterweise denkt bereits mehr als ein Drittel der befragten CEOs hat bereits eine Private Cloud im Einsatz, sprich das ist mein hochautomatisiertes, standardisiertes Rechenzentrum. Und, das hat mich selbst überrascht, bereits knapp 30% nutzen auch schon Public Cloud Ressourcen. Das heißt, man sieht auch hier, das Thema Cloud Computing ist schon weit weg von einer Vision, die es im Markt mal gegeben hat, von diesem Hype, sondern das ist bereits Realität. Gut, ich möchte jetzt nur mal kurz darauf eingehen, was sind jetzt die wichtigsten technischen Aspekte, die diese CIOs bei der Auswahl von Cloud Computing hier betrachtet haben. Ist aber ganz interessant, darüber zu schauen. Ein Thema war das Thema Standardisierung, offene Standards. Also man möchte hier bei der Auswahl von Cloud Computing natürlich auf Schnittstellen, auf offene Standards hier zurückgreifen. Die Migration von Applikationen sollte möglichst einfach sein. Das heißt, auch hier Mechanismen zu schaffen, um vielleicht nicht im ersten Schritt die Applikation umzubauen, sondern vielleicht einfach die komplette virtuelle Maschine mit der Applikation in die Cloud raufzuschieben. Das Thema Vereinfachung des Betriebs. Hier natürlich sehr stark auch das Thema, ich möchte mich auf meine Kernapplikationen fokussieren. Also wenn ich dann zum Beispiel denke an Gesundheitsanbieter, dem sein primäres Thema ist nicht hier zum Beispiel Kalenderfunktion oder E-Mail-Funktion sicherzustellen, sondern der möchte seine Krankenhausinformationssysteme entsprechend betreiben. Das heißt, der möchte sich eigentlich in der IT auf diese Systeme, auf diese Applikationen, auf diese Services letztendlich konzentrieren und so, sage ich mal, Commodity-Services wie E-Mailing, Kalendering, um das möchte er eigentlich nicht mehr kümmern, sondern das möchte er eigentlich auslagern, weil ein Provider, dessen Kerngeschäft es ist, E-Mailing zu betreiben, der weiß natürlich ganz genau, wie sowas zu betreiben hat und kann hier entsprechend effizient auch agieren. Und es ist natürlich auch ein Kostenthema dahinter. Ja, automatische Skalierung, da habe ich schon kurz erwähnt, das Spritpreisrechner, das zielt genau in diese Kerbe ab. Wenn hier Bedarf ist an neuen Ressourcen, sollte man hier möglichst schnell darauf reagieren. Die Vereinfachung der Anwendungsentwicklung geht vor allem auch sehr stark in den Bereich Entwicklung rein. Also wenn Unternehmen selbst entwickeln oder eigene Applikationen schreiben, dann ist es meistens so das Thema, ein Entwickler braucht schneller mal ein Entwicklungssystem, der braucht vielleicht 2-3 Webserver zum Testen, der braucht einen Datenbankserver dahinter. Und sowas wäre natürlich ideal, so etwas in der Cloud zu provisionieren. Weil da brauche ich als IT-Abteilung, als Unternehmen nicht diese Ressourcen für den Entwickler vorhalten, sondern ich kann das direkt bei einem Cloud-Anbieter, wie zum Beispiel Microsoft, direkt beziehen und wird im Prinzip das dann nur abgerechnet, das der Entwickler wirklich braucht. Und wenn er es jetzt nicht mehr braucht, kann er es im Prinzip wieder deaktivieren. Ja, so Themen wie Betriebssystemzugriff möglich, das sind dann eher technischere Aspekte. Auch das Thema Betriebssystem wird vom Anwender gewartet. Ich denke da vor allem an das Thema Patch-Management. Das kann ich dann getrost dem Cloud-Anbieter überlassen. Aber auch das Thema Updates, neue Versionen einspielen, die ganzen Migrationsthemen, das ist eigentlich dann Thema vom Cloud-Anbieter. Interessanterweise war auch das Thema die Anzahl der Services von den CIOs ein wichtiger Aspekt, um hier eine Cloud-Plattform auszuwählen. Das heißt, man geht hier schon in die Richtung zu schauen, okay, was sind eigentlich die großen Player am Markt und wer kann möglichst breit meine Services abbilden. Das heißt, nicht nur gezielt einzelne Cloud-Anbieter anzugehen, sondern hier wirklich eine Gesamtlösung zu schaffen. Und immer dann haben wir uns überlegt, was bedeutet das jetzt eigentlich für unser Rechenzentrum der Zukunft oder das moderne Rechenzentrum? Deswegen sind wir heute da, um das einmal ein bisschen zu hinterleuchten. Habe für mich einmal überlegt, das sind eigentlich genau die drei Punkte, die uns hier beschäftigen. Das eine ist der Bereich Standardisierung. Das heißt, ich möchte meine Services möglichst standardisiert haben, in einem Servicekatalog haben, damit ich weiß, was ich letztendlich auch betreiben muss und unter Umständen mit welchen Service Level Agreements ich hier arbeiten muss. Das heißt, Standardisierung ein großes Thema. Automatisierung, das heißt, diese Services möchte ich natürlich auch im täglichen Betrieb oder wenn Bedarf besteht, auch automatisieren. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt draufkommt, gerade beim Spritpreisrechner, hoppala, da habe ich jetzt auf einmal eine Spitze drinnen, sollte eigentlich das automatisch passieren, dass hier neue Ressourcen zugeschalten werden und wenn die Spitze wieder runtergeht, dass diese Ressourcen auch wieder weggenommen werden. Self-Service ist ein großes Thema, da habe ich kurz angesprochen, das Entwicklerthema. Das heißt, der Entwickler, wenn der zum Beispiel Ressourcen braucht, ob das jetzt ein Datenbankserver ist, ein Webserver, die sollte eigentlich selbst provisionieren können. Das heißt, das ist die Idee, dass der Entwickler hier selbst im Prinzip auf eine Webseite geht, seine Ressourcen ordert, die dann verwendet und wenn er sie nicht mehr braucht, kann er sie wieder deaktivieren. Und das Ganze ermöglicht uns natürlich das Hybrid-Cloud-Szenario. Das heißt, das wäre so der vierte Aspekt, der für mich das Rechenzentrum der Zukunft auch ausmacht. Schauen wir uns einmal an, wie sich Microsoft dem Thema Cloud Computing annimmt. Also Microsoft betreibt ja seit Jahrzehnten mittlerweile relativ große Services. Ich glaube, das größte Service hat jeder hier im Raum schon einmal selbst in Verwendung gehabt. Das steht gar nicht auf der Folie drauf. Das ist das Thema Windows Update. Also fast jeder PC connectet sich zu Microsoft periodisch, um hier die neuesten Updates von Microsoft zu bekommen. Betriebssystem, Applikation. Das heißt, das sind einfach Services dahinter, die Microsoft schon sehr lange betreibt und aus diesem Betrieb heraus natürlich auch das Thema Rechenzentrumsentwicklung vorantreibt. Das heißt, Microsoft selbst investiert auch sehr viel Zeit und Ressourcen, um das Rechenzentrum an sich hier zu optimieren und weiterzuentwickeln. Also ich selbst war von dreiviertel Jahr circa bei uns in Dublin oben. Also Dublin ist ja ein großes Rechenzentrum im europäischen Raum. Da habe ich so ein Data Center Visit gemacht. Das heißt, ich habe mir angeschaut, also derzeit sind da vier große Rechenzentren nebeneinander und ein fünftes war gerade im Bau. Und das Interessante war, man sieht da sehr schön die Weiterentwicklung. Das heißt, beim ersten Rechenzentrum, das war ziemlich vollgestopft mit Hardware. Also, wie man sich das vorstellt, so ein Rechenzentrum Rack neben Rack. Beim zweiten war noch relativ viel Hardware drinnen. Beim dritten war es schon merklich weniger. Und das vierte war eigentlich halb leer. Da haben wir gedacht, ja, okay, ist eh klar, weil da haben wir noch Platz geplant für neue Services. Und ich habe natürlich den Kollegen dort gefragt, was planst denn ihr als neues Service dort zu implementieren, weil ich habe noch genug Platz. Schaut er mir mal so ungläubig an und sagt, na, Platz haben wir eigentlich keinen mehr, das Rechenzentrum ist voll. Da haben wir gedacht, okay. Und gedacht, ah ja, genau, stimmt, weil Microsoft verwendet ja hochintegrierte Komponenten. Die haben sehr viel, sage ich mal, Leistung schon auf kleinem Raum. Das heißt, da wird sicher Probleme mit der Kühlung geben. Deswegen gibt es da keinen Platzbedarf mehr. Heißt, also, Kühlung ist überhaupt kein Thema bei uns, weil Dublin hat zu Spitzenzeiten im Hochsommer 21 Grad. Das ist, sage ich mal, ausreichend. Das heißt, Microsoft kühlt hier mit der Außenluft. Das heißt, das Thema Kühlung ist dort eigentlich nicht wirklich präsent, weil das wird hier über die Außenluft geregelt. Er hat gesagt, nein, das Problem, was wir eigentlich haben, ist das Thema Strom. Das heißt, wir bekommen nicht genug Strom zu unseren Rechenzentren hin, um hier die Hardware auszulasten. Das war ein interessanter Aspekt und er hat gesagt, ja, und genau deswegen entwickeln wir unsere Rechenzentren weiter und vor allem wir versuchen auch unter Umständen auch Hardwarekomponenten zu reduzieren und so viel wie möglich halt in die Software reinzupacken. Und das sieht man auch sehr stark bei unserem neuen Produkt, dem CloudOS, dem Windows Server, da kommen wir dann noch kurz darauf zu sprechen. Hier sind einfach Komponenten schon in der Software gelöst, die man früher unter Umständen in Hardware gelöst hat. Ich denke nur zum Beispiel an Netzwerkswitching oder Storage-Virtualisierung, solche Themen dahinter. Das heißt, Microsoft ist hier sehr stark aktiv, nicht nur im Bereich Cloud-Services, sondern auch im Bereich Rechenzentrumsentwicklung. Das heißt, hier ist ein starker Fokus von den Microsoft-Rechenzentrumsleuten dahinter. Schauen wir uns vielleicht einmal an, welche moderne Plattform brauchen wir jetzt, um sowas zu realisieren. Also die Idee ist im Prinzip, ich habe jetzt da mein Betriebssystem, meine virtuelle Maschine, die läuft bei mir im Rechenzentrum. Und ich komme vielleicht drauf, hoppala, ich habe da einen Ressourcenengpass und ich hätte das gerne zu Microsoft zum Beispiel hochgeschoben oder ich hätte es vielleicht gerne zu einem Service Provider, der vielleicht sogar im eigenen Land aktiv ist, hingeschoben. Das heißt, hier ist das Thema Mobilität ein wesentliches Thema und der Schlüssel für diese Mobilität ist das Thema Virtualisierung. Das heißt, hier bauen wir sehr stark auf den Hypervisor von Microsoft auf, der uns es ermöglicht, nahtlos virtuelle Maschinen vom eigenen Rechenzentrum in ein anderes Rechenzentrum zu Microsoft hochzuschieben oder vielleicht zu einem Hoster zu schieben, ohne dass die Konfigurationen auf den virtuellen Maschinen geändert wird. Das heißt, ich nehme hier meine Netzwerkkonfiguration mit, meine Netzwerk-IP-Address-Ranges, nehme ich alles mit und ganz wichtig, und das ist auch ein Punkt auf der Folie, ich nehme auch die Identität mit. Das heißt, ich muss mir hier nicht am zweiten User in der Cloud überlegen, wohingegen ich meinen Service jetzt authentifiziere, sondern das passiert gegen meine Authentifizierungsstelle, gegen mein Active Directory im Idealfall. Das heißt, der Endbenutzer bekommt das eigentlich gar nicht mit, wenn die IT-Abteilung virtuelle Maschinen vom eigenen Rechenzentrum zu Microsoft verschiebt, die IP-Adressen bleiben gleich, die Authentifizierung bleibt gleich, also wirklich ein nahtloser Übergang und vollkommen transparent für den Endbenutzer. Und um sowas zu realisieren, haben wir hier den Windows Server 2012, das ist unser Cloud-Betriebssystem, das bildet die Basis mit der Virtualisierung, um solche Hybrid-Cloud-Szenarien letztendlich auch zu ermöglichen. Schauen wir ein bisschen technischer rein in den Windows Server 2012, was steckt da dahinter? Das Thema Virtualisierung war ein sehr großer Bestandteil bei der Neuentwicklung von Windows Server 2012. So Themen wie Shared Nothing Live Migration, das heißt hier genügt es im Prinzip wirklich eine Netzwerkverbindung zu haben und ich kann eine virtuelle Maschine von einem Standort zu einem anderen Standort verschieben. Das heißt, es kann jetzt sein von einem Rechenzentrum zu einem anderen Rechenzentrum oder auch zum Beispiel zwischen Cluster-Systemen hin und her schieben. Das ist gerade immer ein Thema in der IT, wie kriege ich jetzt eine Maschine von einem Cluster zu einem anderen Cluster. Mit solchen Szenarien können wir hier aufwarten, das beinhaltet das Thema Shared Live Migration. Hyper-V-Netzwerk-Virtualisierung, das ist jetzt wieder eine Kerntechnologie für die neue Hybrid-Welt. Das heißt, hier geht es wirklich darum, die IP-Adressen, die Netzwerkadressen, die Ranges mitzunehmen, ohne dass ich hier Konfigurationsänderungen machen muss. Das heißt, wenn ich jetzt meine virtuelle Maschine vom Rechenzentrum nehme, hochschiebe, behalte ich meine IP-Adress-Ranges und auch meine IP-Adressen. Ja, Ressourcenerfassung, Quality of Service, hier geht es natürlich auch darum, Ressourcen, die ich dann im Windows Server verwende, die sollen natürlich unter Umständen auch verrechnet werden. Weil viele IT-Abteilungen sind derzeit im Wandel von einem klassischen Cost-Center zu einem Profit-Center und da ist es natürlich auch wichtig, diese Kosten weiter zu verrechnen, den Kostenstellen. Und mit Windows Server 2012 gibt es hier die Basis dafür. Skalierbarkeit auf Enterprise-Niveau, da wird dann der Peter kurz noch ein bisschen was erklären, wie sich Hyper-V entwickelt hat von der Skalierung her. Eins vorweggenommen, das Thema ist natürlich hier, wir wollen jetzt wirklich massiv große Systeme auch virtualisieren, gerade im Bereich Datenbanken zum Beispiel. Da gibt es dann auch einen weiteren Vortrag von einem Kollegen im Rahmen der Microsoft D-Veranstaltung, wie betreibe ich die zweitgrößte Datenbank der Welt. Das ist natürlich auch interessant, da mal reinzuschauen und genau Hyper-V hat hier entsprechende Erweiterungen gemacht, damit man auch wirklich große Datenbanken auch jetzt virtualisiert betreiben kann. Ja, Identitätsföderation, wie gesagt, das ist der zweite Baustein neben der Netzwerkvirtualisierung, um wirklich einen transparenten Zugriff von den Endbenutzern, von den Konsumenten auf eine virtuelle Maschine im eigenen Rechenzentrum, in der Public Cloud von Microsoft oder in einer Hosting Cloud durchzuführen.
Gut. Ja, die Hyper-V-Skalierung, das hat der Bernhard kurz angesprochen, da geht es eben darum, welche Änderungen hat denn Server 2012 erfahren im Gegensatz zu Server 2008 R2. Sie haben hier die aktuellen Zahlen von Server 2008 R2, der war schon relativ gut dimensioniert, vor allem eben was die physischen, den Host-Ressourcen betroffen hat. 1 TB RAM ist sicherlich etwas gewesen, das die wenigsten unter Ihnen vielleicht heute im Einsatz gehabt haben, aber die virtuellen Maschinen waren doch von den Ressourcen her meistens noch limitiert. Wir haben 4 virtuelle CPUs gehabt, 64 GB Arbeitsspeicher und für einige Workloads war das eben eindeutig zu wenig. Mit Windows Server 2012 haben wir jetzt eben eine Erweiterung erfahren, die sich deutlich und massiv eben auswirkt bei der Virtualisierung von Ihren Workloads. SQL-Datenbanken, das ist angesprochen worden, gerade die sind meist sehr arbeitsspeicherhungrig und CPU-lastig. Sie sehen hier, wir können jetzt 64 virtuelle CPUs einer Maschine zuweisen und wir können 1 TB RAM einer VM zuweisen. Ich denke, dass das für die meisten Workloads derzeit ausreichen sollte und die Skalierung, denke ich, wird in einer nächsten Windows-Version vielleicht nochmal nach oben gehen. Also da sehen Sie eindeutig, Windows Server 2012 ist bereit auch für die größten Workloads, die Sie im Unternehmen haben.
Ja, und ich denke auch im Bereich Clustering haben wir große Fortschritte gemacht. Ich glaube 64 Nodes innerhalb eines Clusters, das sind schon Dimensionen, glaube ich, was du aus der Erfahrung sprechen kannst, das erreicht man schon sehr schwer im österreichischen Raum.
Richtig, ja. Also die Erweiterung auf 64 Nodes ist sicherlich im österreichischen Raum spannend. Wir haben Kunden, die an das Limit gestoßen sind mit 16 Nodes, also die sind jetzt erfreut natürlich. Und auch der Betrieb von bis zu 8000 virtuellen Maschinen innerhalb von einem Cluster zeigt natürlich, dass Sie Ihre komplette Infrastruktur in der Microsoft-Welt mit dem CloudOS Windows Server 2012 betreiben können.
Ja, also man sieht, Microsoft hat hier sehr viel getan, was auch das Thema Hyper-V und vor allem die Skalierung betrifft. Schauen wir uns vielleicht einmal ein paar weitere Themen an. Ich habe schon kurz angesprochen, bei den IT-Trends, das Thema Storage ist ein wichtiges Thema. Wir haben einen zweistelligen Prozentsatz im Wachstumsbereich. Das heißt, auch Microsoft hat hier versucht, unter anderem hier mit Storage Spaces, günstigen Speicherplatz hochverfügbar über das Betriebssystem zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich kann hier relativ günstiges Direct Attached Storage verwenden und kann das dann mit Windows Server Technologie hochverfügbar machen, Spiegelung von Platten etc. Das heißt, wir haben hier sehr viele Komponenten, die früher eigentlich klassisch im Storage abgebildet waren, jetzt als Commodity-Produkt ins Betriebssystem mit rein integriert. Und da stecken auch so Themen dahinter wie Daten-Deduplizierung, ist ein weiteres Merkmal von Windows Server 2012. Und das ist vor allem in Kombination mit den File-Server-Diensten ein wesentliches Thema. Wir haben also Themen drinnen wie Active-Active-Datei-Cluster. Das heißt, wir fahren hier wirklich parallel File-Server und der Charme dahinter ist, wenn ich zum Beispiel auf Windows 8 schon bin mit meinem Client, habe ich ein transparentes Failover. Das heißt, sollte wirklich ein File-Server mir wegbrechen, übernimmt automatisch der zweite File-Server unterbrechungsfrei, weil sie ja beide im Active-Active-Modus sind. Das Thema Hyper-V-Replika, das zielt jetzt sehr stark auf den Bereich Business Continuity ab. Das heißt, hier repliziere ich meine virtuelle Maschine in ein anderes Rechenzentrum. Das kann jetzt sein mein zweites Ausfallsrechenzentrum, das könnte aber genauso ein Hoster sein, der mir hier ein Rechenzentrum zur Verfügung stellt. Hier repliziere ich die virtuelle Maschine und sollte mir wirklich einen Standort wegbrechen, dann kann ich diese virtuelle Maschine im zweiten Standort relativ schnell hochfahren.
Genau, und standortübergreifend bedeutet eben auch wirklich über Warnstrecken hinweg die Replizierung. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite eine aktive und auf der anderen Seite eben die Replikatmaschine, die Sie im Fehlerfall dann betreiben können.
Ja, im Bereich Management hat sich auch einiges getan. Ich möchte nur mal zum Beispiel den Server Manager hervorstreichen. Hier wurde einiges an Weiterentwicklung gemacht. Das heißt, die Idee ist hier, einen zentralen Server Manager zu haben und zentral meine anderen Server, sagen wir mal, im Verbund zu administrieren. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel eine Änderung auf meinen Fileservern machen möchte, ich habe vielleicht 30 Fileserver bei mir im Unternehmen stehen, möchte eine Änderung machen, dann mache ich die genau einmal und sie wird automatisch auf alle 30 Systeme rausgespielt. Das heißt, auch hier neue Szenarien im Bereich des Servermanagements.
Genau, und Servermanager können Sie natürlich bei unserem BSIT-Stand dann live erleben.
Gut, dann würde ich einmal sagen, schauen wir uns einmal das Thema virtuelles Maschinenmanagement an, wie das jetzt eigentlich so ausschaut in der Praxis.
Genau, dazu haben wir für Sie eine Demo vorbereitet. Die sieht so aus, dass wir hier das Self-Service-Portal vom Service Manager haben. Das heißt, das ist eben jetzt im Service Manager 2012 mit enthalten, eine Basisfunktionalität eben, und wir haben für Sie hier verschiedene Szenarien eingerichtet. Eines ist eben, wir haben ein Virtual Machine Management Umgebung und hier kann ich beispielsweise eine neue virtuelle Maschine anfordern. Das wäre jetzt genau dieses Thema, wenn eben die Entwicklungsabteilung oder auch andere interne Abteilungen Ressourcen benötigen, können die das über das Self-Service-Portal von Service Manager anfordern. Die Anforderung kann Ihren Bedürfnissen natürlich angepasst werden. Wir haben hier ein SharePoint-Formular, in diesem Fall eben integriert mit einer Silverlight-Application, und alle Informationen, die Sie zum Anlegen einer virtuellen Maschine benötigen, können Sie hier natürlich abfragen. Unser Beispiel sieht so aus, dass wir einfach nur den Namen der virtuellen Maschine benötigen, eine Vorlage auswählen, das heißt, hier habe ich Templates, die eben in Virtual Machine Manager bereits vorhanden sind, und dann noch die Auswahl eben, wie viel Arbeitsspeicher sollte denn die VM bekommen. Ich nenne unsere VM, die wir anlegen, jetzt On-Premise, damit wir sie erkennen, dass das nicht eben in der Public Cloud läuft, sondern in der Private Cloud On-Premise bei uns installiert wird. Und ich wähle einen Windows Server 2012 Data Center aus mit 4 GB Arbeitsspeicher. Nach der Eingabe habe ich grundsätzlich die Möglichkeit, mit Submit die Informationen an den Service Manager zu übertragen. Welche Komponenten sind jetzt aber überhaupt in unserer Demo-Umgebung mit betroffen? Wir haben Service Manager, diesen Teil haben Sie bereits gesehen. Ganz interessant, jetzt im Hintergrund befindet sich eben Orchestrator. Orchestrator ist das IT-Prozessautomatisierungstool, welches uns erlaubt, eben die Anforderungen der virtuellen Maschine nun automatisiert abzuarbeiten. Das heißt, es muss niemand mehr jetzt diese virtuelle Maschine im System anlegen, sie wird automatisch deployed. Als weiteres System im Einsatz haben wir ebenfalls noch den Data Protection Manager. Der kommt später zum Einsatz. Wenn dann eben die Maschine im Betrieb ist, wird sie zum Data Protection Manager hinzugefügt und die Daten, die relevant sind, werden von dieser Maschine auch gesichert. Das wäre auch beispielsweise etwas, was man bereits in die Anforderungen der VM natürlich eintragen kann, sofern diese Informationen beim Erstellen der VM bekannt sind. Virtual Machine Manager, angesprochen habe ich ihn. Der Virtual Machine Manager bietet uns dann die Möglichkeit, unsere virtuellen Maschinen zu verwalten. Ich schaue jetzt ganz kurz in die Service Manager Konsole. In der Service Manager Konsole haben wir hier nun eine neue Anforderung. Sie sehen, ich bin eben der Owner von dieser virtuellen Maschine oder von dieser Anforderung. Und in den Details können wir uns dann eben ansehen, mit welchen entsprechenden Informationen wie Arbeitsspeicher wurde denn die VM angefordert. Was heute noch notwendig ist, damit die virtuelle Maschine tatsächlich angelegt wird, ist eine Freigabe. Eine Freigabe, die eben durch zum Beispiel einen Abteilungsleiter, die durch einen Mitarbeiter erfolgen muss. Das heißt, die VM wird nicht alleine mit der Anforderung angelegt, sondern sie muss erst freigegeben werden. Dazu kann ich auch mit dem Self-Service-Portal die Anforderung sehen, die heute erstellt wurde. Das ist eben hier aufgrund der Uhrzeit. Und ich wähle mich als Benutzer aus. Die Maschine ist freigegeben zur Installation und nun läuft im Hintergrund erst der Workflow los, damit diese virtuelle Maschine angelegt wird. Als weitere System Center Produkte, sobald die virtuelle Maschine dann in Betrieb ist, kommt auch noch natürlich der Operations Manager zum Einsatz. Operations Manager für das proaktive Monitoring der VM. Da gibt es zwei Szenarien. Szenario 1 ist, Sie haben beispielsweise den Operations Manager Agent schon im Template hinterlegt und sobald die Maschine in Betrieb geht, wird sie automatisch in das Monitoring aufgenommen oder Sie deployen dann eben den Agent über SCCM oder über den Deployment-Mechanismus, der ein Operations Manager beinhaltet ist. Unsere virtuelle Maschine können wir uns hier ansehen, den Anlageprozess, das heißt, das ist jetzt eben der Orchestrator Runbook Designer. Da hier drinnen werden Sie Ihre Workflows oder können Sie eben Ihre Workflows dann per Drag and Drop gestalten. Das heißt, für das Anlegen der virtuellen Maschine ist an und für sich kein Coding notwendig. Das heißt, Sie brauchen keinen Entwickler, der Ihnen den Workflow schreibt, sondern über sogenannte Integration Packs, die sich in die System Center Produkte integrieren, wird dann die virtuelle Maschine angelegt. Der Prozess ist mittlerweile gestartet. Ich habe das erkannt eben, dass hier nun das Play-Symbol aufgezeichnet worden ist und Orchestrator holt sich nun aus Service Manager die notwendigen Informationen und legt eben diese Maschine von einem Template an. Damit wir nun beide Welten ordentlich managen können, gibt es von Microsoft den App Controller. App Controller ist ein Tool, das beide Welten, sowohl die Public Cloud als die Private Cloud, managen kann. Die Anlage unserer virtuellen Maschine, ich aktualisiere jetzt hier kurz einmal das Fenster, finden wir derzeit noch nicht hier. Muss ich kurz nochmal in den Virtual Machine Manager wechseln. Hier sollten wir den Status mittlerweile bereits haben, dass die VM angelegt wird. Und sobald sie dann fertig ist und auch natürlich der richtigen Cloud zugewiesen wurde, ist sie auch in App Controller sichtbar. Dürfte hier jetzt noch ein kleines Problem haben, aber die VM müsste dann später gleich sichtbar sein. Wir wechseln dann, bevor wir die nächste Demo haben, sowieso nochmal in den Virtual Machine Manager. Dort zeige ich Ihnen, dass die VM dann vollständig angelegt wurde.
Gut, ja, herzlichen Dank einmal für die Demo im Bereich Virtual Machine Management, sprich die Anlage der virtuellen Maschine in meinem eigenen Rechenzentrum. Schauen wir uns vielleicht einmal das Thema Hybrid Cloud an. Das heißt, was steckt hier dahinter? Also ich habe hier klassisch unten, wie wir es jetzt gerade in der Demo gesehen haben, die Private Cloud, sprich mein eigenes Rechenzentrum mit Betriebssystemen wie ein Windows Server 2012, gemanagt mit System Center 2012 und meinen Applikationsservern wie Lync, SharePoint, Exchange etc. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Public Cloud, den Public Cloud Bereich. Office 365 ist im einen oder anderen wahrscheinlich ein Begriff. Hier geht es vor allem darum, Exchange-Dienste, SharePoint-Dienste, CRM-Dienste auszulagern. Und auf der anderen Seite, für uns Infrastrukturleute natürlich interessant, das Thema Windows Azure, Azure, wie man auch immer dazu sagen möchte, dient im Prinzip darum, Infrastrukturkomponenten in der Public Cloud zu betreiben. Das kann jetzt sein, eine wirkliche virtuelle Maschine, also das klassische Infrastructure as a Service, das kann jetzt sein ein Microsoft-Betriebssystem, das kann aber genauso ein anderes Betriebssystem sein, wie zum Beispiel SUSE, CentOS etc. Das heißt, hier gibt es auch keine Einschränkung nur auf Microsoft-Technologien. Das Interessante ist dabei, ich habe zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit eine Diskussion mit einem Kunden gehabt, der hat gesagt, er möchte jetzt seine öffentlichen Webseiten aus Sicherheitsgründen in die Microsoft Cloud legen. Habe ich ihn mal so fragend angeschaut, was bedeutet das jetzt aus Sicherheitsgründen? Ich kenne eher den umgekehrten Fall. Ja? Der Kunde kommt zu mir und hat Sicherheitsbedenken, dass er jetzt seine Dienste in der Cloud betreiben möchte. Hat er gesagt, na Herr Zimmermann, schauen Sie, das ist ganz einfach. Ja? Ich betreibe Public Webseiten und ich möchte eigentlich nicht, dass dieser Verkehr in mein Rechenzentrum kommt. Das heißt, er möchte den Verkehr, den klassischen Public-Verkehr, wenn jemand auf seinen Webseiten surft, möchte nicht im eigenen Rechenzentrum haben, sondern die Security für den Public-Web-Traffic, den soll eigentlich die Microsoft übernehmen. Das heißt, wenn jetzt ein Hackangriff zum Beispiel auf die Webseiten passieren würde, dann ist hier Microsoft gefragt, mit seinen Rechenzentrumstechnologien diesen Angriff abzuwehren. Das heißt, da ist wirklich ein Sicherheitsaspekt auch dahinter, Dienste in die Public Cloud von Microsoft, in dem Fall Windows Azure, zu überlegen. Ein zweites großes Thema ist das, was uns gerade beschäftigt, ist das Thema Storage in der Cloud. Das heißt, hier hat zum Beispiel auch Microsoft einen Hersteller gekauft, die Firma StorSimple. Das heißt, hier geht es einfach darum, ich habe Storage zur Verfügung und möchte Daten, die im permanenten Zugriff sind, lokal hosten. Und die Daten, die ich eigentlich wenig im Zugriff habe, bis gar nicht, die möchte ich dann in die Public Cloud auslagern. Das heißt, hier vor allem das Thema Kosten, das heißt, hier die Storage-Kosten zu reduzieren, aber gleichzeitig auch mit einem gewissen Sicherheitslevel zu hinterlegen. Das heißt, diese Daten werden dann verschlüsselt übertragen und auch verschlüsselt abgelegt. Und das Interessante zum Beispiel bei dieser StorSimple-Lösung als einen Anwendungsfall für diese Storage-Technologie in der Cloud ist, dass dieser Schlüssel, mit dem verschlüsselt wird, bei der Box bleibt. Sprich, der bleibt bei der Hardware-Appliance in meinem Unternehmen. Und erst wenn die Daten wieder zurückgeladen werden, werden diese Daten bei mir dann entschlüsselt und zur Verfügung gestellt. Das ist auch hier das Thema Sicherheit im Bereich Storage ein wesentliches Thema. Erweitert wird natürlich dieses Hybrid-Cloud-Szenario um Community- oder Hosting-Clouds. Das heißt, unter Umständen haben sich hier mehrere Unternehmen zusammengetan zu einer Community-Cloud, möchten hier gemeinschaftlich Ressourcen zur Verfügung stellen oder ich verwende Ressourcen von einem Public, also von einem klassischen Hoster in Österreich zum Beispiel. Und das Interessante ist jetzt nicht, dass zum Beispiel Microsoft hier Dienste in der Private Cloud anbietet, in der Public Cloud anbietet, sondern das Interessante ist eigentlich der gemeinsame Layer dazwischen, die gemeinsamen Technologien. Das heißt, ich möchte hier mit einem Werkzeug diese beiden oder drei Welten letztendlich im Hybrid-Cloud-Szenario mit einem Werkzeug verwalten. Und System Center ist genau darauf ausgelegt, vor allem System Center 2012, beide Welten oder alle drei Welten hier zu bedienen. Das heißt, egal, ob Ihre Dienste jetzt in der Private Cloud, sprich im eigenen Rechenzentrum laufen, ob sie jetzt bei Microsoft gehostet in Windows Azure laufen oder ob sie bei Ihrem Hoster lokal laufen, Sie haben eine Oberfläche, ein System Center Werkzeug, um diese Dienste dann letztendlich auch zu verwalten. Gleiches gilt natürlich, das habe ich vorhin schon angesprochen, weil es auch ein wichtiges Thema ist, die Identität. Das heißt, wir nehmen hier wirklich nahtlos die Identität mit. Der Benutzer bekommt eigentlich nicht mit, wo der Service läuft. Single Sign-On ist so ein Thema dahinter. Das heißt, sowas stellen wir sicher mit unserer Plattformtechnologie. Und um das einmal ein bisschen transparenter zu machen, was eigentlich so hinter Private Cloud, Public Cloud steckt, also virtuelle Maschinen im eigenen Rechenzentrum, virtuelle Maschinen bei Microsoft, möchte man kurz einmal zu einer Demo umschwenken, um hier auch zu zeigen, wie eigentlich die Verwaltung von diesen neuen Ressourcen dann auch im Echtbetrieb funktioniert.
Genau. Die Anlage unserer virtuellen Maschine, ich habe sie zuerst nur nicht gefunden, läuft natürlich und ist derzeit im Progress noch. Das heißt, das Deployment von unserer virtuellen Maschine passiert im Moment. Das Monitoring von virtuellen Maschinen erfolgt dann eben über Operations Manager. Das bedeutet, die Einbindung, dass eine neue virtuelle Maschine jetzt im Rechenzentrum vorhanden ist, kann vollautomatisiert passieren. Das können Sie manuell machen. Der Vorteil der Vollautomatisierung ist, es entgeht Ihnen keine Maschine, die vielleicht einen wichtigen Geschäftsprozess beinhaltet, vom Monitoring. Ebenso ist es möglich, dass Sie auch eben die Integration in den Data Protection Manager für die Sicherung automatisiert machen, weil damit können Sie sicherstellen, dass auch alle Daten jederzeit verfügbar sind. Data Protection Manager in der System Center 2012 Version, jetzt eben auch mit Service Pack 1, kann auch nach Azure backuppen. Das heißt, Sie haben dort die Möglichkeit, die Backups, die Sie lokal normalerweise bei Ihnen vorbehalten, zusätzlich nach Windows Azure zu sichern, um eben Ihre Daten sicherlich auch im schlimmsten Katastrophenfall zur Verfügung zu haben. Denn eben, wie der Bernhard schon angesprochen hat, werden diese Daten georedundant bei Bedarf auch gespeichert. Das heißt, so kleine Meteoriten wie in Russland vor kurzem, die haben dann eigentlich keinen Einfluss auf Ihre IT-Infrastruktur. Das vollständige Management, ja, um mal noch kurz eben zu unserem App-Controller zu schwenken, passiert eben dann beispielsweise darüber. Das heißt, Sie haben hier Ihre virtuellen Maschinen und ich habe hier meine Clouds. Die Clouds bezeichnen im Prinzip eben die einzelnen Infrastrukturtypen, die Sie bei Ihnen betreiben. In diesem Fall gibt es hier eben welche, die lokal laufen und ich habe auch eine Windows Azure Subscription. Und innerhalb der Windows Azure Subscription kann ich dann natürlich genauso virtuelle Maschinen betreiben. Ich sortiere jetzt kurz nach der Connection Name. Dort finde ich dann eben unsere Windows Azure virtuelle Maschine und ich kann mich auf diese virtuelle Maschine dann von App Controller aus beispielsweise direkt per Remote Desktop anmelden. Das heißt, diese Maschine jetzt, die läuft eben nicht bei uns im System, nicht bei uns lokal, sondern ist gehostet bei Microsoft.
Gut, um das Ganze dann nochmal auf eine noch höhere Stufe zu stellen vom klassischen Hybrid Cloud Management, möchten wir jetzt überleiten zu einem Thema, das sich IT as a Service mit System Center 2012 nennt. Das heißt, hier ist einfach die Idee, nicht nur Public Cloud, Private Cloud zu mischen, sondern sehr stark das Thema Serviceorientiertheit mit reinzubekommen. Sprich, ich möchte hier Services anlegen, betreiben. Und wie das genau ausschaut, wird jetzt der Peter mal kurz einen Einblick geben.
Ja, IT as a Service. Bei IT as a Service sprechen wir grundsätzlich davon, dass eben ein Self-Service vorhanden ist. Self-Service in der Art und Weise, dass zum Beispiel eine Fachabteilung Anforderungen an die IT stellen kann. Heute passiert es ja sehr oft eben, dass das vielleicht am Gang passiert, kurz per E-Mail an den einen Kollegen, der ist aber auf Urlaub, der ist im Krankenstand, was auch immer. Die Anforderungen sind nicht zentral gesammelt. Self-Service kann da helfen, genau eben System Center 2012 Service Manager mit seinem Self-Service-Portal, wo Sie die verschiedensten Anforderungen darstellen können. Eine Anforderung, die es gibt, ja, die werden wir später in einer Demo dann noch sehen, die Anforderungen des neuen Benutzers, dazu aber später dann mehr. Die Service-Definition und Automatisierung legen Sie fest, welche Kategorien von Anwendungen, von Applikationen, von Ressourcen stellen Sie denn Fachabteilungen zur Verfügung und welche können dann angefordert werden. Sie haben danach beide Wege offen. Beide Wege bedeutet, manuell diese Anforderungen abzuarbeiten oder mit Orchestrator zu automatisieren. Die Anlage unserer virtuellen Maschine, wie Sie gesehen haben, ist eigentlich hochgradig automatisiert. Es erfolgt nur eine Eingabe, eine Freigabe und die Anlage der virtuellen Maschine inklusive Aufnahme in die restlichen System Center Komponenten. Es kann aber genauso sein, dass Sie Teile daraus manuell erfolgen oder manuell abarbeiten möchten, weil das Ihre Organisation vorschreibt, weil das notwendig ist. Damit können Sie genauso arbeiten. Die Konfiguration und Provisionierung kann in verschiedene Richtungen gehen. Bei unserer virtuellen Maschine haben wir nun gesehen, sie wird in unserer On-Premise oder Private Cloud eben angelegt oder Sie können es genauso auch direkt in Windows Azure erstellen. Dazu gibt es auch am Nachmittag später noch einen Vortrag, wie Sie dann tatsächlich die Einsatzszenarien umsetzen. Der wichtigste Aspekt dabei bei der Self-Service-Anforderung ist natürlich, dass diese Maschinen genauso in andere Prozesse einfließen, wie sie früher in den manuellen Prozess eingeflossen sind. Ich habe schon erwähnt, eben Operations Manager, Data Protection Manager. Wenn Sie Ihre Infrastruktur eigentlich per Self-Service erweitern, müssen Sie auch dafür sorgen, dass die Infrastruktur überwacht und gesichert wird. Auch darin kann Orchestrator bei der Automatisierung dann helfen. Die Produkte sehen Sie jetzt noch aufgelistet, die eben in Verwendung sind. Es müssen nicht zwingend alle Produkte gleichzeitig eingesetzt werden. Rein für die Anforderung der virtuellen Maschine hätte es jetzt zum Beispiel gereicht, dass ich Orchestrator im Einsatz habe, Service Manager im Einsatz habe. Das heißt, Sie sehen auch hier, können Sie eine stufenweise Integration der System Center Produkte durchführen, um im laufenden Geschäftsprozess auf Automatisierung zu setzen. Die IT as a Service wollen wir Ihnen hier nun in einer Demo noch vorstellen. Dazu zeigen wir Ihnen diesen, wie vorher besprochenen, Benutzereintritt. Und dazu, denke ich, habe ich eine sehr interessante Demo vorbereitet, die Ihnen zeigt, wie eine Anforderung später in Zukunft eines Benutzers aussehen kann. Ganz kurz noch, unsere On-Premise-Maschine ist mittlerweile hier running. Und wenn ich mich auf die Maschine jetzt eben über den Virtual Machine Manager hinconnecte, ja genau, sehe ich eben ein Login und ich könnte mich jetzt auf dieser Maschine anmelden. Zurück aber zur eigentlichen Demo für IT as a Service. Wir haben hier wieder das Self-Service-Portal von Service Manager. Wir starten wieder auf der Beginnseite und haben hier das Benutzer- und Datenmanagement. Ein Benutzereintritt ist, denke ich, für alle von Ihnen interessant und relevant, genauso wie der Benutzeraustritt interessant und relevant ist. Häufig passiert das heute ja so auf Zuruf oder Sie kennen vielleicht den morgendlichen Anruf um 8 Uhr, ja, wir hätten da jetzt einen neuen Mitarbeiter und der bräuchte bitte einen PC, einen Benutzeraccount, eine Mailadresse und so weiter. Das volle Programm. Die Antwort der IT ist oft, ja, warum ist denn die Anforderung jetzt erst gekommen? Ja, man hat es übersehen. Und damit genau solche Dinge nicht passieren, gibt es eben die Möglichkeit des Self-Service und diesen Self-Service können Sie vor allem in die Fachabteilungen auslegen. Denn die IT ist es nicht, die als Erste die Information erhält, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen eintritt, ja, in das Unternehmen eintritt oder verlässt, sondern das sind andere Abteilungen. Und genau die müssen sich auch um die Anforderung kümmern. Gerade Benutzeraustritt ist natürlich sehr interessant. Eine Abteilung, die das garantiert mitbekommt, ist eben das Personalbüro. Es ist sehr selten eigentlich der Fall, dass ein Mitarbeiter, der das Unternehmen verlassen hat, weiterhin noch Geld auf sein Konto bezahlt bekommt. Daher könnte hier eben zum Beispiel ein Workflow-Schritt sein, dass die Personalabteilung auch die Deaktivierung des Benutzerkontos anfordert. Was wir jetzt hier als Beispiel und Demo vorbereitet haben, wäre ein Benutzereintritt. Der Benutzereintritt sieht bei uns wie folgt aus, dass ich Vorname, Nachname eingebe, eine Firmenzuordnung noch habe und dann zum Beispiel noch eine Abteilungszuordnung habe. Ebenfalls können wir enablen eine Mailbox dazu, dass eben auch eine E-Mail-Adresse angelegt wird. Unseren Kollegen Bernhard Zimmermann werde ich jetzt als neuen Benutzer anlegen. Ja, in diesem Fall bleibt er in der BZT Oberösterreich GmbH. In der Abteilung, da habe ich lange diskutiert mit ihm, er wollte nicht in den Einkauf. Ja. Ich schicke ihn trotzdem zum Einkauf, ja. Kraft meines Amtes, so wie ich hier sitze, erlaube ich mir das. Ja, und die Fragen, die hier gestellt werden, können Sie selbst natürlich definieren. Wir als BZT haben bereits bei einigen Kunden solche Benutzereintritte realisiert und die sehen immer unterschiedlich aus. Sie haben die Möglichkeit, einen Referenzbenutzer beispielsweise anzugeben, von dem wir die Stammdaten übernehmen. Sie haben die Möglichkeit, so wie hier, Grundinformationen zu erfassen und noch viele weitere Informationen zu erfassen. Das heißt, Sie können Ihren Benutzereintritt so gestalten, dass er dann, wenn er angelegt ist, auch alle Daten beinhaltet, die Sie vielleicht in Ihrem Active Directory für die weitere Bearbeitung des Benutzers benötigen. Mit Next können Sie Ihre Eingaben wieder prüfen und mit Submit erhalten wir nun ebenfalls wieder einen neuen Service Request. Unsere Anforderung der virtuellen Maschine müsste eigentlich mittlerweile abgeschlossen sein. Ich bin hier in der Ansicht aller offenen Aufträge und aktualisiere diese mal ganz kurz. Genau. Die Anforderung der virtuellen Maschine ist bereits verschwunden, aber unser Benutzereintritt ist in progress, also derzeit in Bearbeitung. Hier haben wir jetzt keinen Freigabeprozess. In diesem Fall wird der Benutzer jetzt sofort im Active Directory angelegt. Das Ganze dauert einen kurzen Moment. Ich kann Ihnen hier auch den Workflow dazu zeigen. Er ist wieder eben per Drag and Drop gebaut worden mit den Integration Packs. Ich rufe hier mit diesen Punkten die Informationen aus Service Manager ab und mit den letzten vier Optionen und vier Konfigurationsmöglichkeiten, die ich habe, lege ich eben den Benutzer in Active Directory an. Er wird, weil er ein neuer Benutzer ist, auch noch in eine standardmäßige Gruppe hinzugefügt. Ich aktiviere den Benutzer, das ist ein notwendiger Schritt, da geskriptete Benutzer standardmäßig immer deaktiviert sind und später schreibe ich dann die notwendigen Informationen wieder in den Service Request. Unser Eintritt müsste gleich losstarten. Und wir haben dann eben den Bernhard Zimmermann bei uns im Active Directory angelegt mit den von uns definierten Informationen.
Ja, schon interessant. Ich glaube, mit wenigen Klicks vom Mitarbeiter von Microsoft zum Mitarbeiter der BZT, mit wenigen Klicks ist es schon ziemlich beeindruckend, was ja mittlerweile mit der System Center Technologie möglich ist.
Ja, ja, genau. Technisch behaupten muss er sich bei uns im Einkauf natürlich erst. Ja.
Natürlich.
Gut, schauen wir ganz kurz einen Blick noch. Eigentlich sollte er mittlerweile anstarten. Ich zeige Ihnen ganz kurz eben die Konfiguration noch aus der Service Manager Seite, wo Sie die Aktivitäten hinterlegt haben, in oder welche eben bei einem Benutzeraustritt Eintritt einzuführen sind. Ja, wir haben jetzt einen seltenen Fall erwischt, dass der Service Request bereits komplettiert ist, das Runbook aber noch nicht läuft. Ich müsste jetzt die Anforderung noch einmal neu starten. Ansonsten können wir Ihnen beim BZT-Stand gerne zeigen, wie das im Live-Betrieb dann funktioniert.
Das heißt, du warst zu schnell.
Ich war unter Umständen zu schnell. Ja, genau, richtig.
Gut, um das, also danke mal für die Demo zu IT as a Service. Also man sieht ja schon, wie das Zusammenspiel von den einzelnen System Center Komponenten funktioniert. Und das ist auch die Stärke jetzt von der neuen Plattform von 2012, nämlich die Integration. Das heißt, die einzelnen Produkte kennen sich untereinander, sie sprechen miteinander und das macht es halt relativ einfach, solche Workflows wie Benutzereintritt, virtuelle Maschinen anzulegen, sowas abzubilden. Das heißt, der meiste Aufwand fließt eigentlich in die Planung rein, wie automatisiere ich, wie binde ich die Systeme an, aber die eigentlich technische Realisierung ist eigentlich dann nur mehr ein Bruchteil dessen, was für die Definition eines neuen Services eigentlich notwendig ist.
Genau, das sehen wir auch in der Praxis, ist das so, ein Benutzereintritt, die meisten Kunden sagen, das haben wir gleich, weil es gehört ja nur ein Benutzer im Active Directory angelegt. Wenn man dann ins Detail geht, ja, sind eigentlich viele Schritte, die früher manuell die Person gewusst hat, die diese Benutzer angelegt hat, gar nicht so einfach zum Teil technisch zu realisieren. Die Person hat vielleicht irgendwo anders aus einem Zweitsystem noch Informationen ausgelesen, dass er offen gehabt hat und einfach die Informationen kopiert hat. Wenn es technisch ablaufen soll, muss man natürlich vorher prüfen, wie komme ich denn an diese Grundinformationen, die vielleicht beim Eintritt selbst noch nicht bekannt sind. Aber da ist auch Orchestrator eben wieder das Tool der Wahl. Damit haben Sie ja nicht nur die Möglichkeit, System Center zu managen, sondern wir bewegen uns völlig frei von den Applikationen her. Ein Beispiel, eine Kundenanforderung, die wir erhalten haben, ob wir denn die Klimaanlage beispielsweise für einen Termin aktivieren könnten in einem Besprechungszimmer, sofern im Raumpostfach in Exchange ein Kalendereintrag eingetragen ist. Wir haben dann kurz überlegt und haben gesagt, ja, ist kein Problem, können wir. Das Einzige, was gegeben sein muss, ist, dass man die Klimaanlage beispielsweise über SNMP aktivieren kann oder eine IP-schaltbare Steckdose haben. Aber auch solche Anwendungsszenarien sind mit System Center möglich.
Also man sieht schon sehr stark, dass die Szenarien weit über den klassischen Rechenzentrumsbetrieb hinausgehen, sondern auch ganz andere neue Services unter Umständen in die Idee kommen, wie zum Beispiel Steuerung von einer Klimaanlage, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, das ist ein interessanter Anwendungsfall, aber man sieht ja, es gibt eigentlich technisch mittlerweile so gut wie keine Grenzen mehr. Sobald ein System irgendwie remote ansteuerbar ist, können wir das über einen Orchestrator ansteuern und können das dann in unser komplettes IT-as-a-Service-Konstrukt mit System Center 2012 realisieren. Um vielleicht so noch abschließend so einen kleinen Einblick zu geben, wie betreiben eigentlich unsere Kunden derzeit die Rechenzentren, habe ich noch ein Video mitgebracht. Das ist in dem Fall die Firma Lufthansa Systems. Das war einer unserer Kunden, die uns begleitet haben bei der Entwicklung von System Center 2012. Das heißt, die haben hier auch aktiv Beiträge geleistet, um letztendlich auch System Center 2012 zu dem zu machen, was es heute ist. Und ich möchte hier einfach einmal den Leiter der Windows Server Abteilung selbst zu Wort kommen lassen, um einen Einblick zu bekommen, wie haben die derzeit das Rechenzentrum der Zukunft mittlerweile oder auch das moderne Rechenzentrum aufgebaut und was hat sie dazu bewegt, Richtung mit Microsoft das zu realisieren?
Als einer der führenden IT-Service-Provider für die weltweite Luftfahrtindustrie verwaltet Lufthansa Systems eine komplexe IT-Infrastruktur. Wir bewegen uns zurzeit in die Richtung des Private Cloud Modells, das es uns ermöglicht, diese Komplexität effektiver zu steuern. So können wir den bestmöglichen Service liefern. Von unseren Management Tools erwarten wir, dass sie sich wie ein Schirm über Geschäftsbereiche und Plattformen hinweg über die gesamte Infrastruktur spannen. Die Microsoft Private Cloud funktioniert genau so. Sie ist plattformübergreifend und bringt einzelne Bereiche zusammen. Das ermöglicht uns die Automatisierung und Kontrolle vieler Schlüsselprozesse und steigert unsere Reaktionsfähigkeit auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Lufthansa Systems hat bereits Windows Server mit Hyper-V im Einsatz und betreibt aktuell 1500 virtuelle Maschinen. Wir nutzen heute schon System Center, um einen tiefen Einblick in unsere Infrastruktur zu erhalten. Mit der Entscheidung für System Center 2012 hoffen wir, unsere Fertigkeiten auszuweiten und noch tiefere Einblicke in unsere Applikationen zu erlangen. Denn genau das ist es, was letztendlich zählt, unsere Applikation. Dazu kommt, dass wir durch das Zusammenspiel all der einzelnen Elemente von System Center 2012 alle Vorteile und einen kompletten Plattformüberblick bei gleichzeitig bester Wirtschaftlichkeit erhalten. Unser Ziel ist außerdem, Public Cloud-Infrastrukturen in unsere hochverwaltete Private Cloud einzubinden. Wir halten Windows Azure für einen zentralen Baustein unserer Strategie. System Center ermöglicht es uns, unsere Applikationen über die Umgebungen hinweg zu verwalten. Für uns bei Lufthansa Systems ist klar, dass das Cloud-Modell der Schlüssel zu einem erfolgreichen IT-Betrieb ist. Denn damit haben wir die Möglichkeit, unsere Infrastruktur nahtlos erweitern zu können.
Gut, ich glaube, man hat anhand des Videos schon mal einen Eindruck bekommen, wie Lufthansa Systems das Rechenzentrum der Zukunft gestaltet. Das heißt, aus Sicht von Lufthansa Systems ist das Rechenzentrum der Zukunft definitiv hybrid. Das heißt, Sie verwenden hier die klassische Private Cloud im eigenen Rechenzentrum, hochgemanagt mit System Center, aber Sie denken auch derzeit Szenarien an Richtung Windows Azure, um hier einfach, sagen wir mal, die Vorteile aus beiden Welten zu nutzen. Und letztendlich liegt es natürlich dann in der Entscheidung jedes Unternehmens, jeder IT-Abteilung, wo möchte ich meine Ressourcen laufen lassen. Ist es jetzt bei mir lokal im Rechenzentrum oder macht es vielleicht Sinn, das zum Beispiel bei Microsoft im Windows Azure zu hosten? Ein zweites Thema, was das Rechenzentrum der Zukunft aus unserer Sicht auch ausmacht, ist der Bereich Standardisierung. Das heißt, sich einmal bewusst zu machen, welche Services möchte ich überhaupt anbieten und dann letztendlich das auch Richtung Serviceorientierung umzusetzen. Also der Peter Forst hat da schon einen schönen Einblick gegeben. Ein Service könnte zum Beispiel sein, so ein Benutzereintritt. Einfach hier auch den Gedanken der Serviceorientierung hier mit reinzunehmen ins Rechenzentrum der Zukunft. Und ein Schlüssel, um sowas auch, sagen wir, effizient zu realisieren, ist das Thema hochgradige Automatisierung. Das heißt, man hat auch hier gesehen, virtuelle Maschinen werden nicht nur automatisiert angelegt, sondern sie werden auch automatisiert in den ganzen Verwaltungssystemen eingebunden. Das heißt, die Automatisierung trägt dafür Rechnung, dass sie in einen Backup-Zyklus eingebunden werden, ins Monitoring eingebunden werden, ins Patch-Management eingebunden werden. Das heißt, das sind einfach Komponenten, die hier im Rechenzentrum der Zukunft aufgrund der Automatisierung eine zentrale Rolle spielen.
Das merken wir auch bei unseren Kundenprojekten. BZT ist einer der System Center Partner in Österreich, die im letzten Jahr sehr viel Erfahrung bereits sammeln haben können. Und eben die Kundenanforderungen gehen natürlich dahin, Automatisierung und Standardisierung. Das heißt, das ist wirklich etwas, was wir selbst als Partner mitbekommen und uns täglich eigentlich in unserer Arbeit begleitet.
Und so, da sind so gut wie keine Grenzen gesetzt in Ideen, was man alles realisieren kann. Es geht einfach nur darum, die Idee zu entwickeln. Wie könnte ich, und das ist auch der vierte Punkt, den ich hier ansprechen möchte, letztendlich geht es um den Mitarbeiter, um den Konsumenten dahinter. Wie kann ich denen ein noch besseres Service zur Verfügung stellen, damit er seine tägliche Arbeit noch leichter erleichtern kann? Das heißt, auch das Thema den Mitarbeiter nicht außer Acht lassen. Zum Beispiel durch Self-Service-Komponenten, also wir haben im Laufe des Vortrags auch das Thema Development-Systeme kurz angesprochen. Das heißt, hier auch dem Entwickler seine Arbeit zu erleichtern, indem er einfach selbst Ressourcen provisionieren kann und vielleicht nicht auf einen Prozess warten muss und vielleicht zwei, drei Wochen vergehen, bis er seine Komponenten zur Verfügung hat. Das heißt, man möchte auch hier natürlich die Mitarbeiter in den Vordergrund stellen und das schaffen wir eben durch Standardisierung, hochgradige Automatisierung und letztendlich mit beiden Welten, dieser Hybrid-Cloud, Private-Cloud, Public-Cloud, und natürlich auch Hosting Cloud. Gut, zum Schluss möchte ich auch noch auf ein weiteres Event verweisen. Also, ich weiß nicht, ob der ein oder andere schon das Thema Microsoft Management Summit gehört hat. Also, Microsoft veranstaltet einmal im Jahr die große Konferenz zum Thema System Management. Das heißt, da geht es wirklich darum, wie bringe ich jetzt mein Rechenzentrum Richtung Standardisierung, Automatisierung, dieses moderne Rechenzentrum, Rechenzentrum der Zukunft. Das findet im April statt und wir haben uns heuer entschlossen, ein Redelivery hier in Österreich zu machen. Das heißt, am 17. April werden wir im Cineplex am Wienerberg ein Redelivery dieser Management Summit durchführen. Typischerweise dauert die Management Summit eine Woche. Wir versuchen das in einen Tag zu komprimieren und einfach die Neuigkeiten, die hier in Las Vegas vorgestellt werden, auch unseren Kunden hier in Österreich zur Verfügung zu stellen.
Genau, Sie haben den Vorteil, BZT ist mit zwei Mitarbeitern am Management Summit in Las Vegas mit dabei. Wir werden natürlich auch am Katapult-Event teilnehmen, damit Sie live die Informationen bekommen. Das heißt, ich werde meine Sprachgeschwindigkeit dann beim Katapult-Event verdoppeln, weil wir haben ja eine Woche MMS, aber nur einen Tag Zeit, das zu deliveren.
Ja, bei mir wird es schwierig, weil ich ohnehin schon relativ schnell spreche, aber ich werde auch vielleicht probieren, da noch zu optimieren. Ja. Ein guter Punkt, den nehme ich mir mit. Ja, zu guter Letzt möchte ich noch auf zwei weitere Vorträge im Rahmen des Microsoft Days verweisen. Also wenn Sie noch immer nicht genug Demos gesehen haben von Peter Forst, dann sagen Sie, wollen eigentlich nur eine ganze Stunde mit Demos verbringen, mit Praxisbeispielen, wie schaut das in einer Kundenumgebung in Österreich aus, dann möchte ich Ihnen den Vortrag um 14.20 Uhr von meinem Kollegen Udo Urbancic empfehlen. Der wird hier das hybride Rechenzentrum im Praxiseinsatz zeigen und hier natürlich anhand eines Kundenszenarios auch wirklich zeigen, wie wird das in der Praxis umgesetzt. Für die Kollegen, die eher prozessorientiert sind, möchte ich noch um 15.45 Uhr den Vortrag hervorrufen, den Betrieb eines modernen Rechenzentrums. Da gehen wir eher in die Richtung zu sagen, welche Prozesse sind für den Betrieb eines Rechenzentrums notwendig. Interessant, wir haben auch hier ein Praxisbeispiel mitgenommen. Die CAPSCH zum Beispiel betreibt ja den Earth Data Safe, das ist das Rechenzentrum in Hartberg im Stollen eingebaut, also ein Hochsicherheitsrechenzentrum, das mittlerweile mit Microsoft System Center Cloud-Management-Technologien betrieben wird. Das heißt, das wäre so eine klassische Hosting-Cloud, die hier die CAPSCH betreibt. Und auch hier gibt es einen Einblick, wie wird das prozesstechnisch hier realisiert und welche Komponenten kommen da zum Einsatz. Ja, dann bleibt uns zum Schluss eigentlich nur noch, uns zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben Ihnen auch noch zu guter Letzt eine Folie zur Verfügung gestellt mit Ressourcen. Das heißt, hier können Sie sich reinklicken, können sich weitere Informationen zum Thema Rechenzentrum der Zukunft schon heute letztendlich holen. Und damit möchten wir uns auch verabschieden.
Genau, mich finden Sie nach dem Vortrag, ein paar Minuten nach dem Vortrag auf dem BZT-Stand. Meine Kollegen und Techniker sind natürlich schon vor Ort. Wenn Sie eben weitere Fragen haben, stehen wir dort natürlich gerne zur Verfügung. Dankeschön.
Danke sehr.